Das Radio Salzburg Café mit Gabi Kerschbaumer.
Mein heutiger Gast im Radio Salzburg Café gilt als eine der momentan angesagtesten österreichischen Schriftstellerinnen. Sie hat in Salzburg Germanistik und bildende Kunst studiert. Nach 3 preisgekrönten Romanen hat sie nun eine Sammlung von Kurzgeschichten veröffentlicht mit dem Titel »Das Glück ist eine Bohne«. Theresa Brehauer ist heute bei mir. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Morgen.
Haben Sie Ihre Glücksbohne immer mit sich?
Ja, diese Erzählung von der Glücksbohne, die mir tatsächlich ein Salzburger Freund geschenkt hat, als es mir nicht so gut ging, mit den Worten, sie möge mir Glück bringen. Ich habe dann diese Geschichte in ein Buch gepackt und dadurch ist die Glücksbohne jetzt zugänglich und verfügbar und ich habe eher das Buch dabei jetzt als die Bohne.
Wobei man kann so viel sagen, die Bohne ist ja eigentlich ein Stein.
Die Bohne ist ein Stein, genau. Das ist so wie im Märchen, da ist ja auch nichts, was es scheint. Es gibt ja dieses Märchen vom Hans im Glück, das mir so gut gefällt. Der Hans, der hat, ich glaube, es ist am Anfang so, er hat Gold geschenkt bekommen und irgendwie ist es ihm lästig und er tauscht es immer gegen etwas anderes ein. Und am Ende, das Tauschgut ist immer schlechter als das, was er vorher hatte. Und am Ende hat er einen Rucksack voll Steinen und den möchte er dann auch noch loswerden. Und dann ist er ganz froh, wenn er gar nichts mehr hat und leichten Herzens durch die Welt wandern kann. Und ein bisschen so ist es auch mit meiner Bohne im Text. Sie ist ein Stein. Und dieser Stein kann vielleicht auch eingelöst werden und so entspinnt sich die Geschichte.
Aber Ihnen hat der Stein Glück gebracht?
Ja, insofern als, man kann jetzt, nachdem eigentlich danach die ganze Zeit der Pandemie kam, kann man jetzt nicht von ungebrochenem Glück sprechen, aber abseits dessen, ja, durchaus Glück und ein Buch.
Jetzt ist das Buch eine Sammlung von 82 Kurzgeschichten und Kolumnen, die fast alle vorher schon erschienen sind. Sie nehmen uns da auch mit, quer durch die Pop- und Kulturgeschichte und erheben Banalitäten des Alltags zur Kunstform. Wie ist denn die Idee zum Buch entstanden?
Es ist ja so, dass man als Schriftstellerin öfter Einladungen bekommt, Texte beizusteuern zu unterschiedlichen Anlässen, auch oft zu Ausstellungen. In meinem Fall, ich habe ja Malerei studiert am Mozarteum in Salzburg und Germanistik. Und das, was mich interessiert im Schreiben, hat ganz oft auch eben mit der bildenden Kunst zu tun, mit dem Visuellen. Aber es kann auch durchaus der Müll sein, der auf den Straßen liegt oder der Sperrmüll, irgendwas reizt mich dann immer darüber, Texte zu schreiben. Und dass es Teil meines Gesamtwerks werden kann, diese Erzählung, die dann entsteht. Und ich schreibe ja zum Beispiel auch für die Salzburger Nachrichten ganz unregelmäßig sehr kurze Texte. Und ich arbeite an denen so lange. Manchmal denke ich mir, gibt es überhaupt Leserinnen und Leser? Ich denke schon, aber sie melden sich nicht zu Wort. Ist ja auch nicht ihre Aufgabe. Jedenfalls habe ich diese Aufträge immer angenommen mit dem Gedanken an ein Buch, das dann irgendwann entstehen soll und so über meine Interessen und Leidenschaften berichten soll.
Dieses Buch ist während der Pandemie entstanden. Es liest sich aber dennoch wie ein fröhlicher, teilweise sehr leichtfüßiger Gegenentwurf. War das Absicht?
Mhm. Ja, das ist vielleicht auch der Versuch, für mich schon seit langem der Versuch im Schreiben, mir meine moralischen Urteile vielleicht zu sparen und zugunsten einer Beschreibung von Phänomenen und, sagen wir, Dingen, die uns im Internet begegnen und mit denen wir täglich zu tun haben, es mir da nicht so leicht zu machen, erstens mit dem moralischen Urteil und auch mit dem, also was mich irgendwie wahnsinnig langweilt, ist dieses ständige seine Meinung rausposaunen. Ich glaube, dass es schon wichtig ist, dass wir uns mit dem beschäftigen, was uns umgibt. Aber zuerst einmal muss vielleicht das Beschreiben stehen. Und ich glaube, dass über das Beschreiben dann ein Nachdenken stattfindet und ein Begreifen. Und vielleicht lässt sich dadurch die Welt dann besser ordnen. Also ich versuche mir eigentlich den Zynismus auch zu verkneifen. Und das ist auch eine Arbeitsanstrengung. Privat leiste ich mir genug Zynismus, aber für meine Texte spare ich es mir.
Sie haben in Ihrem Buch im Anhang auch ein Personenregister, das liest sich wie das Who is Who der neueren Zeitgeschichte. Von Madonna über Erich Fried bis Captain Kirk von der Enterprise kommen alle in ihrem Buch vor. Welche Rollen die in ihrem Leben spielen, darüber wollen wir gleich noch weiter plaudern. Schriftstellerin Theresa Breauer ist heute mein Gast im Radio Salzburg Café. Theresa Breauer, in ihrem Buch Das Glück ist eine Bohne gibt es im Anhang auch ein mehrseitiges Personenregister. Da werden alle Persönlichkeiten angeführt, die im Buch so vorkommen. Von Britney Spears über Madonna, Kim Kardashian bis hin zu Karl Lagerfeld. Jede Menge Promis, aber auch große literarische Geister wie zum Beispiel Goethe, Oscar Wilde, Mark Twain oder auch Marquis de Sade kommen davor. Welche Rolle spielen die alle in ihrem Leben?
Also das sind alles entweder Figuren, Autoren, Autorinnen, die Teil meiner eigenen Lesegeschichte sind, die mich entweder als Jugendliche begeistert haben oder die mich genervt haben, wie auch immer, was dann quasi Ausgangspunkt sein kann für ein weiteres Nachdenken und vielleicht sich auch die alten Texte nochmal anzuschauen und daraus zu suchen, was einen begeistert hat und was einem vielleicht, ich meine, ich bin jetzt 42 Jahre alt, es gibt dann doch so Themen, die mich schon lange beschäftigen, muss ich sagen, seit ich lese. Und ich lese, seit ich, ja, ich habe schon als Kind gelesen, aber die Literatur, die ich meine, lese ich vielleicht so, seit ich 15 bin, 14, 15, 16. Und ich muss dazu sagen, bei mir war da ein Lehrer ganz wichtig am St. Johanna Gymnasium, der uns ganz viel zugetraut hat und vielleicht kein guter Pädagoge war, aber ein unglaublich gescheiter Mensch.
Das klingt so ähnlich nach dem Film Club der Toten Dichter, der ja auch in Ihrem Buch zitiert wird.
Ja, mein Lehrer wäre vielleicht nicht auf den Tisch gestiegen und wir hätten nicht gerufen, oh Captain, mein Captain, aber irgendeine Pongauer Version davon wird es schon gewesen sein.
Sie wurden da schon in der Schule geprägt, was so Ihr literarisches Interesse und auch Ihr Talent betrifft.
Ich würde sagen, es wurde nicht verhindert. Meistens wird ja verhindert, glaube ich, durch Institutionen. Ist zwar jetzt ein bisschen gemein, dass ich das sage, aber umso mehr ist es mir eben wert oder war es mir wert, auch als Schülerin Lehrer und Lehrerinnen zu haben, die vielleicht auch nicht ganz reingepasst haben in diesen Schulalltag. Also die sind irgendwie vielleicht auch unter anderen Umständen vielleicht auch negativ aufgefallen, aber das waren Menschen, die begeistert waren, die gelesen haben, die für sich eine Idee von einem intelligenten, intellektuellen, interessierten Leben geführt haben, die Zeitung gelesen haben und ja, denen nicht so der größte gemeinsame Nenner vielleicht das Wichtigste war, sondern die sich an ja, Besonderem orientiert haben. Und ich glaube, dass es für junge Menschen wichtig ist, auf solche Leute zu treffen, auch vielleicht, wenn man sich ja, ich kann jetzt nicht sagen, ich habe mich als Außenseiterin gefühlt, aber vielleicht auch nicht so ganz zugehörig. Und da ist es dann wichtig, auf welche Personen man trifft im Laufe seines Lebens.
Sie sind ja gebürtige Oberösterreicherin, in Linz geboren. Mit welchem Alter sind Sie dann in den Salzburger Pongau gekommen?
Also bis ich im Pongau war, bin ich dann in die Volksschule gegangen und vorher sind wir schon viermal umgezogen. Also das mit der Herkunft ist gar nicht so leicht zu beantworten bei mir. Es ist immer innerhalb Österreichs geblieben, aber so von Oberösterreich, Linz, dann an den Attersee, dann nach Puntigam in Graz und dann nach St. Johann im Pongau. Und dann konnte ich nicht Dialekt sprechen und das war am Anfang gar nicht so einfach.
Das heißt, Sie waren da nicht die Zugereiste, sondern die Zugereiste?
Ja, ich war die Zugereiste und wurde als Piefke bezeichnet. Ich habe dann später schon Dialekt sprechen gelernt oder eine Umgangssprache und ich kann sie auch einsetzen im richtigen Moment.
Gab es dann irgendwann mal ein ausschlaggebendes Ereignis, wo Sie sich dann doch angenommen gefühlt haben?
Ja, andererseits ist es so, mein Vater, der ist ein richtiger St. Johanna und seine Eltern auch. Also insofern war es auch wieder nicht so divers, wie man jetzt glauben möchte. Und ich glaube, dass das wirklich, ich darf da nicht jammern, da gibt es Kinder, denen es viel schwerer gemacht wurde. Aber ich sage auch, diese kleinen Abweichungen sind vielleicht manchmal nicht einfach und das sind Erfahrungen, die schon dazu führen, dass man vielleicht etwas ausbildet, was man vielleicht dann irgendwann kriegt man die Rückmeldung, man kann das besser als andere. Bei mir war das irgendwie auch das Zeichnen und durch das Zeichnen konnte man sich auch Respekt verschaffen. Ich habe zwar dann auch einmal einen Jungen verprügelt, der mir eine Flasche Cola, eigentlich eine Colaflasche mit Wasser gefüllt, über den Kopf geschüttet hat. Und ich habe ihn so verprügelt, dass er dann eine Platzwunde am Kopf hatte. Aber auch die feinen Künste habe ich gepflegt.
Und aus den feinen Künsten ist Ihr Beruf geworden. Sie schreiben und Sie illustrieren auch, wie Sie beides miteinander kombinieren und warum Sie sich manchmal auch mit Influencern beschäftigen. Darüber reden wir weiter nach 8:30 nach den Radio Salzburg Nachrichten. Das Radio Salzburg Café heute mit der Schriftstellerin Theresa Breauer. Im deutschen Sprachraum wurden sie für ihre Romane und Werke schon vielfach ausgezeichnet. Unter anderem haben sie den Erich-Fried-Preis bekommen, den Aspekte-Literaturpreis vom ZDF. Sie waren auch für den Bachmann-Preis nominiert. Sie haben Germanistik und Malerei in Salzburg studiert. War Ihnen von Anfang an klar, dass Sie das Schreiben und Illustrieren auch mal beruflich machen möchten?
Irgendwie wollte ich das immer machen, ja, aber ich hatte keine Idee davon, was denn der Beruf dann genau sein sollte. Und auch noch im Studium haben mir öfter Leute gesagt, du musst dich entscheiden, du kannst nicht beides machen. Ich finde aber erstens, dass beides doch ein wenig miteinander zu tun hat und vor allem in meinem Fall. Und es hat sich jetzt immer stärker gezeigt, auch in dem, wie ich meinen Weg gegangen bin, dass diese Bereiche in meinem Fall zusammengehören und dass das eine das andere motiviert und mich reizt und mich neugierig macht und wach hält. Und dieses vielleicht auch wieder nicht ganz in die Schubladen zu passen, aber wer passt denn schon in Schubladen so richtig? Das ist eigentlich hilfreich und das ist letztlich das, was mir vielleicht auch meinen Weg jetzt im Nachhinein betrachtet, im Moment auch einfacher macht, weil ich ein ganz spezielles Feld habe, innerhalb dessen ich mich bewege. Das ist einerseits die Welt der Bilder, aber unsere Welt ist ja auch so bildlastig geworden. Unsere Information, die wir bekommen, ist so stark durch Bilder geprägt. Das heißt, die Kompetenz, zu Bildern Worte zu finden, ist gefragter denn je.
Wenn Sie von beidem sprechen, reden Sie eben über die bildende Kunst und über das Schreiben. Ich habe gelesen in einem Interview, Sie haben gesagt, Sie würden gerne mal eine Kolumne im Playboy oder in der Emma illustrieren.
Ja, das war ein jugendlicher Wunsch. Mittlerweile bin ich gerade ganz gut eingedeckt mit meinen Plänen. Also ich schreibe am nächsten Roman. Das ist natürlich das, was den Hauptfokus in meinem Fall mir abverlangt. Und ich arbeite an einem ABC zum Maler Cranach. Das ist für ein Museum, eine schöne Publikation. Eine Cranach-Ausstellung kommt ins Museum. Dazu dieses Handbuch zu verfassen im ganz literarischen Sinne. Ich schreibe an einem Theaterstück, ich schreibe an einem Hörspiel. Also es gibt unglaublich viele Aufträge, die ich annehme, wie gesagt, wie schon vorher gesagt, wenn ich denke, dass sie so in meine Gesamtarbeit und in meine Pläne passen, dann mache ich das eigentlich ganz gerne. Knapp vorher fällt es mir dann schwer, manchmal mich zu bewegen und mich zum Schreiben hinzusetzen, aber wenn man mal am Schreibtisch sitzt, dann ist das ein auch unglaublich beglückender Zustand.
Eben, Sie haben schon gesagt, als Schriftstellerin ist man gefordert, sich auf die verschiedensten Themen einzulassen. Es gibt in Ihrem aktuellen Buch, Das Glück ist eine Bohne, auch eine Kurzgeschichte über eine Fitness-Influencerin, die es tatsächlich gibt, Maddie Morrison, ein großer Star in den sozialen Medien. Haben Sie da für diese Geschichte mit ihr gemeinsam Power-Yoga gemacht?
Na, ich turne immer mit, bevor ich übers Turnen schreibe. Es gibt ja auch einen Text über Pole Dance und es gibt auch mehrere Texte über das Snowboardfahren. Also was mein Aufwachsen in Ponga auch mit sich gebracht hat, war, dass ich Snowboardrennen gefahren bin in meiner Jugend, also in diesem Schülerkontext bei Schüler und Schülerinnen Meisterschaften. Und auch Snowboardlehrerin war und da kann ich eben einerseits aus Erfahrung berichten und andererseits macht mir das dann fast eine diebische Freude, dass dann so jemand vermeintlich Berühmtes wie Britney Spears oder Phil Collins uns da am Lande besuchen kommt und eigentlich auf eine Welt trifft, die nicht auf sie vorbereitet ist und dann doch alles über diese Figuren weiß. Und diese Geschichte, als Britney Spears zu Weihnachten bei uns im St. Johanner Vorgarten landet, weil sie sich im Navi vertan hat und statt Australien nach Österreich gefahren ist. Und dann einfach von Salzburg dann südlich nach St. Johann in Ponga. Und meine in dem Fall erfundene fiktive Mutter möchte sie zuerst nicht einlassen. Das ist eigentlich eine Komik, die sich ergibt aus dieser Spannung von Aufwachsen auf dem Lande und gleichzeitig dieser Beschäftigung mit allem, was uns ja auch mittlerweile noch stärker, auch durch das Internet, so begegnet von außen.
Das heißt, Sie lesen auch viel in den sozialen Medien und folgen vielleicht auch diesen Stars, sei es nun Fitness-Influencerinnen oder Britney Spears?
Ja, ich nenne es Recherche und lasse mich davon unterhalten, aber vieles, das muss ich auch sagen, finde ich daran unglaublich abstoßend, grauenhaft und ekelerregend und unglaublich, nur Marktmechanismen ausgerichtet. Und das muss man natürlich kritisieren, aber das macht man vielleicht, indem man diese Figur strafversetzt
in den Salzburger Pongau.
Wobei das dort eigentlich keine Strafe ist. Ich glaube, es würde Britney Spears ganz gut gehen, wenn sie dort wohnen würde. Könnte sie vielleicht wie meine Mutter im Garten die Zucchini gießen und auf den Hahnbaum hinaufwandern. Ja, jedenfalls ist meine Auseinandersetzung, glaube ich, getragen nicht nur von Faszination, sondern auch von Abstoßung. Und das ist so eine interessante, komische, flimmernde Ambivalenz, die kaum zu ertragen ist zwischen Schönheit und Hässlichkeit. Und dann muss man anfangen zu denken und dann habe ich Lust, darüber Texte zu schreiben.
Britney Spears ist ja gerade auch wieder in den Schlagzeilen. Unter Hashtag Free Britney Spears haben sich ihre Fans formiert, um sie quasi zu unterstützen im Kampf gegen die Vormundschaft ihres Vaters. Verfolgen Sie dann auch solche Geschichten im Internet?
Eigentlich schon, ja. Also einerseits, weil mich irgendwie alles interessiert, also vom Philosophen Ludwig Wittgenstein bis zur Popsängerin Britney Spears. Aber ich schreibe auch über, sagen wir mal, bessere Musik und wertvollere Musik. Ich höre auch selbst neue klassische Musik. Ich höre auch wahnsinnig viel Radio und klassische Musik im Radio. Ich höre mir viele Reportagen an. Ich glaube, ich bin überhaupt so eine Aufnahmemaschine und ich muss sagen, das ist wirklich etwas, was nicht nachlässt, ist so eine Grundneugier der Welt gegenüber. Und das betrifft dann auch die Dinge, die man nur beim Zahnarzt lesen kann. Aber gerade weil das so vielleicht kein Literaturthema ist, denke ich mal, man soll es in die hohe Literatur überführen.
Ich wollte gerade sagen, man denkt ja immer, dass Menschen, die sich eher dem Intellektuellen verschrieben haben, sich nicht für Society-Themen interessieren. Aber findet man da nicht auch genug Stoff für Dramen und Tragik und Wendungen?
Ja, da findet man natürlich unendlich viel. Es ist nur schade, dass das so präsent ist, dass es uns ja fast erschlägt. Diese Berichterstattung ist ja im Vergleich zur Berichterstattung über Literatur riesengroß. Aber ich glaube, dass es vielleicht so eine Art von, subversiven Austausch da geben kann. Vielleicht kann ja mal das Magazin Gala über Literatur aus Österreich berichten und dafür berichtet dann die Zeitung Die Zeit, gut, die machen das schon, die berichten auch über popkulturelle Phänomene. Ich glaube, umgekehrt findet das sogar eh ganz stark statt. Es war ja auch so, schon seit den 80er Jahren, dass Popmagazine so wie das Spex, die haben immer sehr intellektuell über Popphänomene geschrieben. Und dieser Austausch findet ja eh beständig statt. Ein Autor, den ich auch sehr schätze, ist der Franz Schuh. Der schreibt unglaublich geistreiche Texte über Entenhausen und Donald Duck und interessiert sich trotzdem für Philosophie. Also ich glaube, man soll da eher mehr zulassen und dafür auch das, wie soll ich sagen, das ganz Komplizierte auch zulassen im Lesen und im Betrachten. Also wenn ich etwas nicht verstehe, fängt es an, mich zu interessieren.
Der Fragebogen im Radio Salzburg Café.
Theresa Prehauer, Ihre Lieblingsfarbe?
Schwarz.
Warum?
Ja, ich muss sagen, bei Kleidung ist meine Lieblingsfarbe schwarz. Als Malerin ist es Deckweiß, Tuscheschwarz, Orange und Türkis.
Haben Sie ein Lieblingsgericht?
Ich esse wahnsinnig gern und alles, aber ich habe auch unglaublich gern Schnitzel.
Haben Sie ein Lieblingsurlaubsland?
Also ich werde diesen Sommer wahrscheinlich, wenn alles gut geht, nach Schweden fahren. Ich war noch nie dort, aber auf das freue ich mich.
Frühaufsteherin oder Langschläferin?
Also Kurzschläferin, aber bis in den Vormittag hinein. Das heißt, ich gehe ziemlich spät ins Bett.
Welches Buch liegt momentan auf Ihrem Nachtkastel?
Die Gedichte von Elfriede Gerstl, einer unglaublich witzigen Wiener Poetin.
Wenn eine Zeitreise möglich wäre, lieber vor oder zurück?
Nachdem man über das davor einiges weiß, würde mich die Zukunft interessieren.
Warum?
Alles, was wir jetzt noch nicht kennen, können wir uns nicht vorstellen. Und deswegen wäre es vielleicht interessanter.
Was bedeutet Erfolg für Sie?
Erfolg bedeutet für mich wirklich, machen zu können, was ich machen möchte. Das selbst zu entscheiden nach einem längeren Weg, der nicht nur einfach war, selbst mich für meine Arbeit zu entscheiden, für meine Möglichkeiten zu sprechen, für das, was zuerst einmal vielleicht nicht einordnenbar ist. Ich glaube, das ist eine unglaubliche Freiheit und mittlerweile ist es ein unglaubliches Privileg, das machen zu können. Das bedeutet Erfolg.
Wie würden Sie Glück definieren?
Naja, da muss ich natürlich jetzt sagen, das Glück ist eine Bohne. Also es ist etwas, das einem überreicht wird und das dann doch keine Bohne ist, sondern ein Stein. Und dann verliert man es am Ende noch und muss besonders drauf aufpassen. Naja, es ist eine Geschichte. Das Glück ist eine Geschichte, die sich fortsetzt.
Das Radio Salzburg Café heute mit der Schriftstellerin Theresa Prehauer. Sie sind in St. Johann im Pongau aufgewachsen, leben mittlerweile schon seit fast 20 Jahren in Wien. Wenn man ihr neues Buch »Das Glück ist eine Bohne« liest, wird man als Kind der 70er sofort wieder in die eigene Jugend zurückversetzt. Sie schreiben zum Beispiel auch über die italienischen Superhits von 1984, die Sie auf der selbst zusammengestellten Kassette im Auto gehört haben, wenn die ganze Familie auf Urlaub in Richtung Süden unterwegs war.
Ja, für mich ist das so eine intensive Erinnerung, weil diese Fahrten ins damalige Jugoslawien, hieß es ja noch, nach Kroatien, das machen ja viele Österreicher, dass sie da in den Süden fahren, das war für uns eine große Freiheit als Kinder. Wir waren auf Inseln, auf so felsigen Inseln und sind immer ganz weit gewandert und sind ins Meer gesprungen, wo rundherum keine Menschen am Strand gelegen sind und hatten eine Hängematte dabei. Meine Eltern waren da sehr bastelfreudig und unternehmungslustig. Und die Fahrt mit dem Wohnwagen in den Süden, die ist sehr eindrücklich und ist mir in guter Erinnerung, aber nicht nur in guter. Wir hatten dann immer Angst vor diesem starken Sturm dort. Ich glaube, es hieß die Bora und irgendwie hatten wir oft den Eindruck, den Wohnwagen weht jetzt gleich von der Landstraße hinunter. Und unser Vater konnte uns auch nicht wirklich beruhigen. Also es war so, ja, mit gemischten Gefühlen, aber mit guter Musik. Und nachdem diese Pandemie so lange gedauert hat und man so lange nicht reisen konnte, habe ich mich auch wieder besonders nach dieser italienischen Musik und nach Italien gesehnt, so klischeehaft das leider ist. Aber ich bin ja auch nur ein Klischee-Wurzel in mancher Hinsicht.
Weil Sie sagen, gerade Urlaub hat ja für viele in der jetzigen Zeit wieder eine besondere Bedeutung bekommen. Waren Urlaube damals anders, besser, mit mehr Erinnerungen verbunden, oder ist es einfach eine Frage des Alters, wenn man zurückblickt, dass das in einem anderen Glanz erstrahlt?
Ja, das ist sicher ein nostalgisches Zurückschauen auf eine Zeit, in der sicher nicht alles gut war. Es war ja auch gleichzeitig die Zeit von Tschernobyl, das habe ich auch schon in starker Erinnerung, dann die Zeit des Falls des Eisernen Vorhangs, das war eine gleichzeitig wieder so eine Aufbruchszeit, aber das war so die erste für mich auch vielleicht das erste politische Wahrnehmen schon als Kind, zumindest der Nachrichten und dieser starken Eindrücke. Manches auch, was mich beunruhigt hat, natürlich auch schon als Kind oder was meine Eltern beunruhigt hat. Aber diese Urlaube, die waren schon ganz, ganz schön und ich bin aber trotzdem jemand, der über diese Zeit nicht schreibt, weil ich mich zurücksehne, sondern weil die Erinnerung ein Speicher ist an Geschichten und sich auch verändern lässt durch Erfindung. Und ganz oft in meinen Geschichten ist so ein Gutteil Erinnerung, ein Gutteil Lüge, ein Gutteil Erfindung, ein Gutteil Hoffnung beigemengt. Und aus dem Allen entsteht eigentlich eine neue Geschichte. Ich glaube, dass wir alle im Erzählen auf unsere eigenen Erfahrungen zurückgreifen und gleichzeitig uns das herbeiimaginieren können, was das ganz andere ist oder das Fremde ist. Deswegen ist das Schreiben oder das Lesen auch so wertvoll, weil man so ganz andere Erfahrungen auch machen kann im Lesen, ist, finde ich zumindest.
Wobei, was es ja tatsächlich gab, sind die italienischen Superhits von 1984. Haben Sie da einen noch besonders im Ohr? Dürfen wir einen für Sie spielen?
Oje, das sind so viele. Also da müssen Sie Sanremo 1984, da muss ich jetzt mal nachdenken. Es sind wirklich einige, die kommen auch alle in meinem Text vor. Das ist ja Toto Cotugno zum Beispiel oder Una Terra Promessa wäre vielleicht ein guter Song, den Sie spielen könnten.
Theresa Preher, wir haben vorher über die Sehnsucht nach Urlaub gesprochen. Jetzt hatten Sie offenbar auch im Sommer 2020 große Sehnsucht nach der Après-Ski-Kultur im Pongau. Wie kam das?
Ach ja, das ist eigentlich ein literarischer Kunstgriff. Ich habe ja vorher schon beschrieben, dass mich das interessiert, was ich begehre und was ich gleichermaßen ablehne. Und das Après-Ski ist ja ziemlich in Verruf geraten durch die Corona-Krise. Und ich muss sagen, auch zu Recht, das ist ja alles eine unglaubliche Hölle und ein unglaublicher Wahnsinn. Und gerade weil das irgendwie ja schon ganz schön zweifelhaft ist, diese ganzen Unternehmungen. Ich muss da keine Fürsprecherin der touristischen Unternehmungen sein. Aber gerade dann hat es mir eigentlich große Lust gemacht und besonders im Sommer so eine Ode darauf zu schreiben. Und die ist einerseits ernst gemeint, also es ist ein Lob des Après-Ski, aber es ist auch eine Ohrfeige ans Après-Ski. Und ich glaube, dass diese Mischung den Text interessant macht und komisch macht und übertrieben macht und lustig macht. Aber ich habe das natürlich als Snowboardlehrerin auch erlebt und das war eine interessantes Unterfangen
in 1995. Ich wollte gerade fragen, da mussten Sie wahrscheinlich als Lehrerin auch schon aus Gründen der Höflichkeit mitmachen, oder?
Ja, zum Teil wird man zwangsverpflichtet und dann ist man irgendwie doch lustig und bleibt länger, als man möchte. Und am nächsten Tag in der Früh hat man dann Schädelweh. Das lehrt einen dann, vernünftiger zu werden.
Fahren Sie selber noch?
Also was ich jetzt mache, ist Tourenski gehen, aber das steckt auch noch in den Kinderschuhen bei mir, muss ich wirklich sagen. Ich war jetzt in diesem Winter am Hochkönig oben mit meinem Freund und einem Salzburger Freund gemeinsam und wir waren da auf der Taghaubenscharte. Es war aber schon sehr frühlingshaft und die Sonne hat runtergebrannt und ich bin an meine Grenzen gekommen. Aber das ist das, was mich jetzt gerade mehr interessiert, das Skitourengehen. Ich gehe auch unglaublich gern Schlitten fahren, Eislaufen. Also wenn ich nach Salzburg fahre, weiß ich schon, wie ich mich beschäftige.
Sie sind durch das Schreiben und durch Lehraufträge ja auch international herumgekommen. So haben Sie zum Beispiel in Nairobi in Kenia gelehrt. Was hat Sie da geprägt? Was haben Sie da aus dieser Zeit mitnehmen können?
Es war die Einladung für einen Workshop an der Universität und eine Lesung und einen einwöchigen Aufenthalt. Also es gibt unterschiedliche Einladungen für Autorinnen, auch ihr Schreiben zu unterrichten, also das Lesen, das Sprechen über das Lesen, das Sprechen über das Schreiben und auch Creative Writing mit den Studierenden vielleicht zu machen. In Nairobi, das war aber trotzdem, obwohl der Aufenthalt nicht sehr lange war, war das sehr eindrücklich, dass die Studierenden können unglaublich gut Deutsch, sind sehr gescheit und interessiert, nehmen die internationalen Nachrichten wahr, fragen einen, wie es in Deutschland ist, sie werden in das nächste Semester dort studieren gehen, haben auch Angst vor Fremdenfeindlichkeit und Rassismus dort, also gerade als Studierende aus Nairobi dann mit dunkler Hautfarbe ist das einfach etwas, worauf sie sich dann auch vorbereiten. Und das hat mich eigentlich sehr berührt, diese Fragen. Und ich habe, glaube ich, auch viel gelernt dort. Das Institut ist eigentlich sehr einfach ausgestattet. Eine kleine Bibliothek und das WLAN funktioniert so halb, aber dafür sehr engagierte Lehrende und sind auch junge Lektorinnen dort, teilweise aus Deutschland und aus Österreich, die dann dort auch vielleicht ein Jahr verbringen und das Land kennenlernen. Und wir haben uns dann auch noch ein bisschen auf die Reise gemacht. Es gibt dann noch so einen Nationalpark. Das ist auf jeden Fall die fernste Reise, die ich als deutschsprachige Autorin mit meiner Literatur unternommen habe. Es ist ja ganz interessant, dass das Schreiben so doch zu Hause stattfindet, in der Stille, in der Konzentration. Und dass dann, wenn ein Buch heraus ist, so viel auch durch Reisen geprägt ist, durch Lesereisen, Lesungen machen, Interviews und so weiter, ist fast der stärkste Kontrast, den man sich vorstellen kann.
Notieren Sie dann Ihre persönlichen Eindrücke schon vor Ort oder entsteht das dann erst im Nachhinein in der Erinnerung?
Nein, das entsteht alles in der Erinnerung und ich bin eigentlich jemand, der nicht gestört werden will beim Aufnehmen von Dingen und auch die Situation vielleicht direkt zu erleben. Ich glaube, wenn ich mitschreiben würde, würde ich sie schon formen, so wie die Touristen, die immer mit Kamera durch Venedig laufen und eigentlich Venedig nie sehen als durch das Auge der Kamera. So versuche ich mich eigentlich auf Situationen einzulassen und ich mache das auch mittlerweile so, zum Beispiel für meine Texte in den Salzburger Nachrichten, die sind ja so kolumnenartig geschrieben. Da geht es immer um so kleinere Alltagsbeobachtungen, dass ich manchmal auch Leute anspreche und ich schnapp ihre Sätze auf und notiere sie mir erst später zu Hause. Also es findet dann schon so eine Art von Formung statt. Und ich glaube ja, dass Literatur immer viel mit Geformtem zu tun hat. Dass Stilmittel und die Wahl der Worte die Literatur zur Literatur machen.
Theresa Breauer, wir haben heute schon über Ihre Auslandserfahrungen gesprochen. Sie waren auch Writer in Residence in Iowa in den USA und haben dort laut Ihrem Buch offenbar einschlägige Erfahrungen mit Maniküre und Gelnägeln gemacht.
Sie haben sich wirklich die lustigsten Dinge ausgesucht aus dem Buch, ja. Das ist auch so. Eigentlich etwas, was ich schrecklich finde, diese Gelnägel und gleichzeitig gibt es auch philosophische Texte. Ich bin nicht die Erste, die intellektuell über Gelnägel nachdenkt. Es ist einfach etwas, das einem oft im Alltag begegnet und man findet es fremd und seltsam und dann muss man sich vielleicht darauf einlassen und sich selbst solche Nägel verabreichen lassen und dann entspinnt sich die Geschichte.
Wobei gerade im Lockdown habe ich online gesehen, auf Social Media gab es viele Videos, wie man sich diese Gelnägel selber runter tun kann, weil das ist ja gar nicht so einfach, da muss man normalerweise wieder einen Extratermin bei der Maniküre machen. Also das dürften schon Probleme sein, die damit verbunden sind, die kollektiv beschäftigen.
Ja, genau. So, sobald sie so kollektiv werden, muss man vielleicht ein Gedicht darüber schreiben. Und dieses Gedicht geht dann viral und wird ein großer Hit. Keine Ahnung. Es sind einfach große Seltsamkeiten, die mich da interessieren. Und es ist vielleicht auch das manchmal das Abseitige oder das Dreckige, das viel zu Bunte, das viel zu Zuckrige. Aber das sind nicht die einzigen Themen. Es geht auch um Themen der Stille in meinem Buch. Also es ist vielleicht so eine Bandbreite, der Verlag hat geschrieben, es ist so ein Kaleidoskop oder ein Panorama unserer Gegenwart. Und ich glaube, was zumindest die Wahl der Themen anbelangt, würde ich dem zustimmen.
Man hört von Künstlern immer wieder, dass sie in Krisen besonders kreativ werden. Wie ist es Ihnen da im vergangenen Jahr mit der Pandemie gegangen? Hat sie das irgendwie künstlerisch beeinflusst?
Also bei mir war das ganz ein spezieller Fall, nämlich ganz am Anfang dieses ersten Lockdowns ist ein sehr guter Freund von mir ganz schwer an diesem Coronavirus erkrankt und lag 7 Wochen im künstlichen Koma und wir haben nicht gewusst, ob er das überleben wird. Das ist ein Moment oder eine Spanne, eine Zeitspanne, in der ich nicht arbeiten konnte. Das ist so belastend und bedrückend und von dem hochgerechnet musste man ja auch, also wenn jemand, der so nah an mir ist, wir waren vielleicht 3 Wochen davor noch, war er mit seiner Frau bei mir und wir haben das Leben gefeiert und wussten nicht, dass eine Pandemie auf uns zukommt. Dass es so bald, so schnell vorbei sein könnte, das ist etwas, in der Situation konnte ich nicht arbeiten, das muss ich wirklich sagen. Und vielleicht war das aber auch, das war nicht schön, sondern das war für mich etwas, das musste so sein, dass ich da diese, ja, mich mit dieser Sorge und Angst und all dem, ja, wir mussten uns alle damit auseinandersetzen. Ich glaube, dass da niemand dann großartige Kunst daraus zuerst einmal unmittelbar schaffen kann, aus einer Bedrohung heraus. Zuerst muss einmal die Bedrohung auch wieder etwas leichter werden und leichter zu ertragen. Und ich glaube, sobald, bei mir war das jedenfalls so, sobald dieser Freund doch über den Berg war, Gott sei Dank, und man sich auf diese Situation neu einstellen konnte und musste, bin ich dann umgegangen mit dieser neu zur Verfügung stehenden Zeit. Ich habe ja normalerweise, wenn Bücher erscheinen, meine Lesungen. Ich unterrichte teilweise an der Universität, auf der Sprachkunst in Wien war das in diesem Semester. Alles ist dann online. Aber aus der Stille entsteht was Neues irgendwann. Aber ich bin trotzdem vorsichtig damit zu sagen, man braucht das Drama und man braucht das Schicksal, um gute Kunst zu machen. Also man braucht auch sein Einkommen, man braucht sein Dach über dem Kopf, man braucht auch eine gewisse Art von Sicherheit im Leben, um sich wirklich hinzusetzen und Texte zu schreiben.
Wie wichtig sind Literaturpreise für Sie? Sie selbst haben ja schon einige bekommen.
Also persönlich schreibe ich mit und ohne Literaturpreise zu bekommen. Es ist eher für die Kommunikation nach außen, glaube ich, oder auch um anderen Menschen, die sich vielleicht noch unsicher sind, diese Sicherheit zu geben. Gut, eine Jury hat entschieden, das ist gute Literatur, dann wird es wohl so sein. Und manchmal ist es auch so ein, wie soll ich sagen, ein Boost, um in den Buchhandlungen vielleicht stärker vertreten zu sein. Es ist ja mit einer Literatur, die sich auch Qualität zumutet, neben der ganzen Britney Spears, ist es oft gar nicht so leicht, sich durchzusetzen. Und Preise sind da, so wirtschaftlich das jetzt klingt, auch ein Motor. Aber es ist auch Zuspruch durch Kollegen, Zuspruch durch Kritik. Und man kriegt ja Gegenwind, aber man bekommt auch Zuspruch. Und mit beiden muss man umgehen.
Das Radio Salzburg Café heute mit der Schriftstellerin Theresa Breauer. Auf Ihrem neuen Buch »Das Glück ist eine Bohne« sind Sie auch selber das Covergirl. War das eine bewusste Entscheidung?
Ja, das ist ja schon die erste Fiktionalisierung, die stattfindet. Das ganze Atelier am Cover des Buches ist aus Papier nachgebaut und damit erfunden. Selbst der Laptop, an dem ich schreibe und sitze, ist aus Papier gebaut. Es ist also eine sehr künstliche Welt, in der ich mich bewege, scheinbar authentisch. So Atelieraufnahmen kennt man ja von vielen Künstlern und das soll immer so den Alltag festhalten. Und bei mir ist der Alltag ein erfundener Alltag und wie ich wirklich arbeite, wird man daraus nicht erfahren. Aber man wird erfahren, dass einer meiner Werkstoffe auf jeden Fall das Papier ist fürs Zeichnen, fürs Schreiben, für das Bauen. Und das Interessante am Werkstoff Papier, finde ich, ist, dass Papier so leicht ist und so leicht zerreißt und kaum etwas trägt, aber sobald es gefaltet wird, ist diese Kante unglaublich stabil. Und ich finde, das sagt etwas darüber aus, wozu Papier fähig ist oder wozu auch das Denken und Schreiben fähig ist. Manchmal braucht es nur eine Faltung, ein Umdrehen des Blattes, ein Knicken, um etwas stabil zu machen.
Jetzt sieht das da ja auch sehr nach Chaos aus. Sie haben vorher schon gesagt, es ist Fiktion. Wie arbeiten Sie wirklich? Haben Sie bewusste Stunden nach einem Plan, wo Sie sich jeden Tag hinsetzen und sagen, so Theresa, jetzt schreibst du? Oder entsteht das aus dem Moment?
Also ich versuche jeden Tag zu arbeiten und dann gibt es diesen Satz von Walter Benjamin, aber Wochen, wohl aber Wochen Pause zu machen. Das passiert manchmal. Das heißt nicht, dass man wochenlang auf Urlaub ist, sondern das heißt vielleicht, dass man einige Zeit, einige Tage dann dazwischen wieder beschäftigt ist, auch damit die Dinge sein zu lassen und sie nicht anzufassen. Ein Text braucht ja Zeit und Überarbeitung und mit anderen Augen, zwar mit eigenen und doch anderen Augen, dann auf das Geschriebene zu schauen, um's zu bearbeiten. Und das ganze Schreiben hat so viel mit Feilen und die Dinge erst rauszulassen, wenn sie in den eigenen Augen fertig sind. Das ist ein komplexer Prozess und ich finde es oft irgendwie so interessant, wenn ich darüber nachdenke, wieso wird jemand wie ich Schriftstellerin? Ich glaube, es hat auch damit zu tun, dass man für sich die Zeit braucht, die Dinge einmal zu ordnen und zu formulieren und sie dann dem Ganzen, dem Gegenüber als ganzes Konvolut zu überreichen. Der muss dann 300 Seiten durchlesen und kann vielleicht nicht dagegen reden. Und ich glaube, dass das etwas damit zu tun hat, wie man die Welt betrachtet und wie man sich in ihr bewegt, diese Arbeitsweise, auch das Zeichnen. Man braucht die Konzentration und das Für-sich-Sein. Bei Virginia Woolf heißt es ein Zimmer für sich allein.
Schreiben Sie gleich direkt in den Computer oder wird das zuerst handschriftlich irgendwo niedergeschrieben?
Ja, Sie haben ja vorher erwähnt, wir sind wahrscheinlich beide Kinder der 70er. Insofern bin ich nicht mit dem Computer aufgewachsen und das Schreiben fand am Anfang von Hand statt. Und so ging es mir auch mit dem literarischen Schreiben, dass das am Anfang habe ich mit der Hand geschrieben, dann habe ich es in den Computer geklopft, dann habe ich das ausgedruckt, habe es auf Papier wieder mit der Hand bearbeitet und mittlerweile hat sich das wirklich verändert, muss ich sagen. Also ich schreibe am Computer, ich korrigiere am Computer, ich verändere und ich bin eine Arbeitsweise gewohnt. Der Computer ist ja irgendwie für mich erfunden worden und das ganze Internet. Also es ist ein unglaublich ständig auf der Suche sich befindliches Schreiben und Zitieren und Dinge rannehmen oder sich ranholen. Es war ja noch so, als ich Germanistik studiert habe in Salzburg, dass man noch mit Zettelkatalog gesucht hat, die Bücher in der Bibliothek. Das war unglaublich umständlich.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen.
Auch weniger stressig, ja, genau. Ich bin froh, dass ich beides kenne, so von der Arbeitsweise.
Das heißt, Sie sind da währenddessen auch immer online?
Ja, ich bin eigentlich schon immer online. Wobei ich habe vorher gesagt, ich höre auch sehr, sehr gern Radio. Also das analoge Medium, auch wenn das digital gesendet wird. Aber ich habe wirklich ein altes Radio, das ich noch gebrauche, wie man es in den 80er, 90ern gebraucht hat. Und manchmal bin ich da nicht online. Aber es stimmt schon, dass mein Arbeiten und mein Suchen und eigentlich meine Kommunikation ist sehr, ja, findet einfach im Digitalen sehr stark statt. Und ich finde es interessant, sich damit auszukennen und wichtig und gut und gleichzeitig sich dann auch davon zu distanzieren, immer mal wieder, ist auch nicht so schlecht.
Sie haben vorher schon gesagt, Sie tüfteln an jedem Text sehr genau und sehr lange und sind ja schon wieder am Schreiben an etwas Neuem. Wann wird das der Öffentlichkeit preisgegeben?
Ja, also diese kleineren Sachen, so wie das Kranach-Buch, das kommt alles eher bald und auch eine Rede im Wiener Rathaus zur Dichterin Ilse Eichinger, die mich immer sehr fasziniert hat zu ihrem Werk. Das ist eine unglaublich schöne Einladung und ja, werde auch in nächster Zeit unterschiedliche Beteiligungen wieder wahrnehmen bei Veranstaltungen und Leitungen von Veranstaltungen und so weiter. Also es ist ganz vieles, was jetzt kommt und was vielleicht auch aufgeschoben worden ist, so über die Zeit der Pandemie, die jetzt hoffentlich wirklich langsam vorbei ist. Und der nächste Roman, das dauert einfach. Also ich denke, in 2 Jahren ist der in den Buchhandlungen und Das Glück ist eine Bohne ist ja jetzt gerade erst im Frühjahr erschienen. Also ich bin noch sehr mit diesem Buch beschäftigt.
Und es gibt auch noch für uns viel zu lesen. Ich kann dieses Buch nur wärmstens empfehlen. Theresa Preauer, ich wünsche Ihnen alles Gute, alles Liebe und herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank für das Gespräch und die schönen Fragen.